Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Guten Abend, Reinhold.
Hey, hey, Johannes, grüß dich. Alles klar bei dir?
Alles einmal frei. Ich habe dir heute ein kleines Gedankenexperiment mitgebracht, mit dem ich gerne einleiten würde.
Oha, okay, ich bin bereit.
Also stell dir mal Folgendes vor. Du spielst du Lotto?
Ich habe mal eine Zeit lang das gemacht tatsächlich, ja, wirklich.
Weißt du, was die Wahrscheinlichkeit ist für einen Sechser im Lotto mit Zusatzzahl?
Nein, und da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, bis ich das zusammenbekomme, ehrlich gesagt.
Es ist ungefähr 1 zu 140 Millionen. Also
ja, stimmt, ja, sowas hatte ich in Erinnerung.
1 zu 14 Millionen ungefähr ist es für die 6 aus 49 und dann mit der Zusatzzahl, die ist ja zwischen 0 bis 9, sind es dann 1 zu 140 Millionen. Also du spielst Lotto, sagen wir mal jetzt, spielst noch und du hast eine 6 mit Zusatzzahl. Mhm. Den Jackpot, du hast den geknackt. Ja. Und mega, du bist mega happy, alles cool. Die Woche drauf spielst du wieder. Mhm. Und du gewinnst nochmal 6 mit Zusatzzahl.
Ja.
Und du denkst dir, krass, ich bin ja ein Glückspilz, so ein bisschen, oder? Und du spielst die Woche drauf nochmal und du gewinnst nochmal 6 mit der Zusatzzahl. Nochmal den Jackpot, dreimal hintereinander. Und du freust dich, denkst dir, da kaufe ich mir ein Bierchen oder so drauf.
Oder zwei.
Ja. Gehst raus vor die Tür, willst zum Grillimbiss da gehen und dann verlässt sich aber deine Glückssträhne und der Blitz trifft dich und du fällst tot um.
Okay. Jetzt überlege ich gerade, was die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass ich vom Blitz getroffen werde.
Wenn man die vier Ereignisse so hintereinander sieht, ich meine, das ist alles so eine Pi mal Daumen-Kalkulation, so ein bisschen vielleicht eine morbide.
Ziemlich.
Aber das Interessante daran ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass all das passiert, die ist immer noch deutlich höher, als dass durch reinen Zufall so ein normaler, heute verwendeter 128-Bit-Kryptoschlüssel erraten wird.
Also, okay.
Was ich damit sagen will, ist, es ist ganz schön unwahrscheinlich. Ja, also so unwahrscheinlich, dass es halt wahrscheinlich auch noch nie passiert ist. Und das soll die Einleitung sein, zu dem Thema von heute, das ein bisschen ein Testballon ist. Es geht um große Zahlen oder vielleicht auch um kleine Zahlen, wenn es um das Inverse großer Zahlen geht. Also insgesamt um einen Teil der Mathematik, der sich damit beschäftigt, mit Wahrscheinlichkeiten vielleicht, die eben für auch Security und Kryptographie relevant sind. Und das Ziel ist, ja, ich sag Testballon deswegen, weil wenn wir, Reinhold, heute die langweiligste Folge aller Zeiten produzieren, dann landet die im Giftschrank und wird nie veröffentlicht. Aber ich glaube, vielleicht ist es ganz cool, einfach mal so ein Gefühl davon zu vermitteln, was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen große Zahlen? Also meinen wir da 1000 oder meinen wir da 100.000 oder was meint man da eigentlich, wenn man von Krypto und Security spricht? Was denkst du?
Ja, ich finde das super, dass wir die Folge machen, weil ja, mit der ganzen Mathematik und so weiter werde ich jetzt wahrscheinlich meine Schwierigkeiten haben, aber darum geht es ja gar nicht so, sondern es geht darum, dass ich in der Vergangenheit beispielsweise immer wieder darüber gestolpert bin, ja, 128-Bit-Verschlüsselung, 256, 512 und so weiter. Und es war ja immer die Rede dann davon, ja, je mehr, desto besser und so. Und ja, ist ja auch in gewisser Weise einleuchtend. Aber sich das mal plastisch zu veranschaulichen, was heißt denn das wirklich, finde ich total spannend. Und bitte mal, hilf mir noch mal ganz kurz mit dem Blitzeinschlag. Wie wahrscheinlich ist der, dass ich vom Blitz getroffen werde?
Also es werden in Deutschland pro Jahr 4 Leute tödlich vom Blitz getroffen. Und ich habe einfach, ich habe eine mega Milchmädchenrechnung gemacht. Ich habe einfach 4 Leute von 83 Millionen gerechnet. Mhm.
Genau. Also 1 zu 20 Millionen?
So ungefähr, ja.
Also wahrscheinlicher als ein Lottogewinn. 7-mal wahrscheinlicher als ein Lottogewinn.
Nee, der Lottogewinn ist wahrscheinlicher, weil der Lottogewinn ist ja 1 zu 14 Millionen.
Ach so, ich dachte 1 zu 140 Millionen.
Mit der Zusatzzahl sind es 1 zu 140 Millionen.
Alles klar.
Ja. Gut. Also wahrscheinlicher vom Blitz getroffen zu werden, tödlich vom Blitz getroffen zu werden. Es werden im Jahr, glaube ich, über 110 Leute werden vom Blitz getroffen, aber nur 4 davon tödlich verletzt.
Okay.
Auch interessant irgendwie.
Ja, schon.
wenn dich der Blitz trifft, dann ist es wahrscheinlicher, dass du es überlebst.
Das ist auch interessant, oder?
Also das heißt, so ein Blitz, ey, der kann mir nichts.
Okay, weg von diesem morbiden Thema, genau. hin zu den Zahlen, ja?
Ja, also genau, du hast schon eingangs erwähnt Bit, und das wäre auch so das Erste gewesen, worauf ich raus will. Also dieses Maß für Sicherheit, das wir als Security-Menschen gerne verwenden, ist ja Bits. Bits von Sicherheit, ja, oder Bits of Security auf Englisch. Und die Frage ist, was heißt das eigentlich? Also so ein Bit ist ja eine Binary Digit, also 0 oder 1. Aber was heißt das, wenn wir sagen, ja, das sind 32 Bit oder so?
Das ist eine Zahl, 2 hoch 32.
Genau, wenn du sagst 32 Bit, dann meinst du damit, 2 hoch 32 verschiedene Kandidaten für Schlüssel gibt's. Also wenn ich zum Beispiel einen Schlüsselraum, sagen wir, habe, der 32-Bit groß ist, dann bedeutet es, es gibt 2 hoch 32 verschiedene Schlüssel. Weißt du, wie viel das ungefähr sind?
Oh, nee, 2 hoch 32, nee.
Das sind ungefähr 4 Milliarden sind das.
Okay. Und jetzt würde ich sagen, 4 Milliarden ist ja ganz schön viel.
Ja, 4 Milliarden ist ganz schön viel, aber die Frage ist, im Verhältnis halt zu was, ne? Also wenn du jetzt dir überlegst, wie viele Möglichkeiten kann ein Computer vielleicht pro Sekunde ausprobieren, dann sind 4 Milliarden schon ganz schön wenig eigentlich. Also, wenn wir davon reden, dass Krypto gebrochen werden kann, dann ist es ja oft so, dass die Algorithmen so gut sind, dass algorithmische Angriffe darauf nicht möglich sind. Also die einzige Möglichkeit, einen Krypto-Algorithmus zu knacken, ist, die Kandidaten alle auszuprobieren. Du musst durch den Schlüsselraum durchlaufen. Und im Mittel musst du eben den halben Schlüsselraum durchlaufen, um den korrekten Kandidaten zu finden. Also wenn du dir vorstellst, du hast so ein Fahrradzahlenschloss oder so und es hat 3 Ziffern, jeweils 0 bis 9, gibt es 1000 verschiedene Kombinationen. Wenn du die sequenziell durchprobierst, nach 500 Versuchen hast du typischerweise die richtige Kombination.
Jetzt mache ich eine Klugscheißer-Anmerkung. Du sprichst von Algorithmen, die noch nicht gebrochen sind, im Sinne von, dass sie eine Schwäche haben, die ausgenutzt werden kann, oder?
Das ist gar keine Klugscheißer-Anmerkung, das ist vollkommen richtig. Interessant ist auch, als Security-Person sagen wir, jeder Algorithmus, auf den es auch nur irgendeinen Angriff gibt, der die Komplexität des Knackens reduziert von der idealisierten Komplexität des Knackens, also jeder Algorithmus, für den es einen besseren Angriff gibt, als einfach nur stumpf alle Schlüssel durchzuprobieren, der gilt als gebrochen. Ja, das ist so eine super strenge Definition von einem gebrochenen Algorithmus. Und laut dieser strengen Definition wäre auch moderne Kryptographie im Endeffekt gebrochen. Also AES, der Advanced Encryption Standard, für den gibt es einen B-Klicken-Angriff. Der reduziert die Komplexität von 228 auf, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich weiß es nicht, 226 oder so. Also du musst viermal weniger Kandidaten ausprobieren, als du müsstest, wenn der Algorithmus nicht gebrochen wird. Das spielt aber in der Praxis überhaupt keine Rolle, weil diese Zahlen so groß sind, dass es überhaupt keinen Unterschied mehr macht, ob das jetzt viermal schneller ist oder langsamer, weil, und da werden wir vielleicht dann noch dazu kommen, das einfach unfassbar, unfassbar groß ist. Unfassbar viele Kandidaten gibt's da. Mhm. Aber worauf wir vielleicht raus wollten nochmal ist, also wenn wir sagen Bit, ja, dann meinen wir immer genau das, was du sagst, 2 hoch diese Bitzahl. Und warum ist das eigentlich ein schönes Maß oder warum verwenden wir das? Weil für so ein Zahlenschloss zum Beispiel, ja, da ist es recht einfach anzugeben. Ja, okay, wie viele verschiedene Kombinationen gibt's da, ne? 3 Stellen gibt 1000 Möglichkeiten oder ein 4-stelliges Zahlenschloss, da gibt's 10.000 Möglichkeiten. Wenn wir jetzt von richtig großen Zahlen reden, dann wird diese Größe des Schlüsselraums einfach sehr unhandlich. Und das Schöne an dieser Bit-Notation, also das ist im Endeffekt der Logarithmus zur Basis 2 von der Anzahl der Kandidaten, ist, dass diese Zahl sehr einfach handhabbar ist. Also da reden wir zum Beispiel von so Zahlen wie 100 oder 80 oder 250 oder 380 oder so. Ja? Mhm. Also das sind alles kleine Zahlen. Und die Eigenschaft ist eben, dass ein Bit an Sicherheit mehr erfordert jeweils die doppelte Rechenkomplexität, um das zu knacken. Also wenn ich sage, okay, mein Algorithmus, der hat 100-Bit Security und dann hast du einen besseren, der hat 101-Bit Security, dann ist deiner doppelt so gut wie meiner. Und wenn du sagst, deiner hat 102-Bit an Security, dann ist deiner viermal so gut wie meiner und so weiter und so fort.
Jetzt könnte man ja sagen, je mehr, desto besser. Das heißt also, ich weiß nicht, im Moment vielleicht irgendwie ein 512-Bit-Algorithmus ist ja ganz toll, aber warum nicht 1024, warum nicht 2048 und so weiter? Sollte man da nicht noch ein bisschen drauflegen?
Grundsätzlich muss man erstmal unterscheiden. Also das, was wir jetzt gerade alles uns angeguckt haben, das war symmetrische Kryptographie. Das war im Endeffekt Algorithmen, bei denen die beste Komplexität des Knackens ist, einfach die Kandidaten durchzulaufen. Das kann man aber nicht pauschal für alle kryptografischen Algorithmen so sagen. Für symmetrische Krypto stimmt es jetzt erstmal und da würde ich die Frage auch gern gleich beantworten. Für asymmetrische Krypto ist das Maß aber ein bisschen ein anderes. Also du hattest vorher auch, glaube ich, 2048 Bit gesagt. Das ist eine Zahl an Bit, die typischerweise mit RSA zum Einsatz kommt. Mhm. Und der Witz ist nämlich der, die Anzahl der Bit, die sinnvoll sind, die hängt nicht nur eben davon ab, wie sicher wir den Algorithmus haben wollen, sondern auch davon, was ist eigentlich das darunterliegende mathematische Problem. Also bei RSA, das hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang in der Folge 1 schon mal besprochen, da geht es darum, dass die Multiplikation zweier Primzahlen, die ist relativ einfach, aber die Faktorisierung von einem großen Modul, also einer großen zusammengesetzten Zahl, die ist halt relativ schwierig. Und hier reden wir immer von der Bitgröße des Modul. Also wenn du sagst RSA 2048, dann bedeutet das, es wurden zwei Primzahlen der Größe 1024 Bit zusammen multipliziert und die ergeben dann eine große Zahl der Größe 2048 Bit.
Ah, sind die immer gleich groß? Die Primzahlen dann?
Die sind typischerweise in derselben Größenordnung. Ah, okay. Ja, genau. Mhm. Also es gibt da verschiedene Verfahren. RSA ist nicht unbedingt notwendigerweise daran gebunden, dass es zwei Primzahlen hat. Das können auch mehrere sein. Aber typischerweise ist das so. Weil du natürlich auch nicht willst, dass du eine 2046-Bit-Zahl mal eine 2-Bit-Zahl hast. Das würde ja auch ein 2048-Bit-Modul geben. Aber dann wäre das Durchprobieren einfach viel einfacher. Ne? Mhm. Du willst aber auch nicht zu sehr in der Mitte landen. Weil sonst kannst du die Wurzel aus der großen Zahl nehmen und dann nach links und rechts bewegen, weißt du? Also das sind alles so Detailsachen, aber prinzipiell haben die typischerweise so die gleiche Größenordnung. Aber was da jetzt spannend ist, ist, warum ist denn das bei RSA jetzt nicht so, dass das quasi eine 1:1 Beziehung ist? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach und naheliegend. Also nicht jede Zahl ist logischerweise eine Primzahl. Ne? Jede zweite Zahl ist gerade und außer der 2 gibt es keine weiteren geraden Primzahlen. Das bedeutet, es fallen schon ganz viele immer raus, die definitiv keine Primzahlen sind. Und die Anzahl der Primzahlen, ja, was uns Informatiker ja immer interessiert, ist dieses asymptotische Verhalten. Also wie verhält sich das, wenn ich mich in Richtung Unendlichkeit bewege? Und die Anzahl der Primzahlen nimmt da natürlich ab, aber nicht so dramatisch. Und das bedeutet, es gibt da immer noch auch in den ganz, 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 ganz großen Zahlen genug Primzahlen, die man finden kann, aber halt nicht so viele, nicht jede Zahl.
Okay, verstanden. Jetzt ist aber die Frage, wie knackt man das dann?
Also wie knackt man was? Wie faktorisiert man große Moduli?
Ja, genau. Ja.
Also da gibt es mehrere Verfahren heutzutage. Ich würde sagen, das aktuell beste Verfahren ist das GNFS, das Generalized Number Field Sieve oder also das allgemeine Zahlensieb heißt das, glaube ich. Auf Deutsch. Hm. Und das ist ein, also ich muss sagen, ich finde schon relativ komplizierter Algorithmus. Hoffentlich hören den Podcast nicht meine Mathematiker-Kollegen heute. Aber ich finde es nicht trivial zu verstehen zumindest. Und der hat eine ganz interessante Komplexität. Also die ist auch auf Wikipedia, ist da angegeben in Notation. Ich habe es auch mal durchgerechnet. Also für so ein 2048-Bit-Modul würde man etwa mit dem GNFS 117 Bit Sicherheit erzeugen und mit einem doppelt so langen Modul 4096 Bit, da würde man 156 Bit Sicherheit erzeugen. Also ist gar nicht so viel, wie man denkt, gell?
Ja, ist gar nicht so viel, wie man denkt. Also mit dem Modul wirst du 156 Bit Sicherheit erzeugen. Das heißt, die 156 Bit ist das, was wir dann später ausdrücken, wenn es um...
Hä? Also, ja, genau, nee, das ist eine rein fiktive Zahl. Das ist eine rein fiktive Zahl, die quasi ein äquivalentes Maß an Sicherheit angibt. Also du sagst, okay, diese Faktorisierung von so einer riesigen Zahl, die ist kompliziert. Wie kompliziert? So kompliziert, wie wenn ich quasi durchlaufen müsste bei einem Security-Algorithmus, bei dem ich jeden Kandidaten durchprobieren muss, der 156 Bit hat.
Ah, okay.
Also es ist eine Messeinheit, die wir verwenden, um Sachen zu vergleichen, zu normieren.
Mhm. Okay. Verstanden.
Auf jeden Fall das Interessante und jetzt quasi, erst jetzt komme ich zurück auf die Antwort zu deiner eigentlichen Frage. Ja. Weil du hattest gefragt, warum nicht mehr, ja, warum kann ich, genau. Ich kann ja immer was drauflegen und das stimmt natürlich.
Ja.
Aber der Witz ist ja, wir machen immer ein Trade-off in Sicherheit, ne? Also es gibt immer, wenn du mir doppelt so viel Gehalt bezahlst, dann arbeite ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Und wenn du dann nochmal doppelt so viel mehr bezahlst, arbeite ich vielleicht mehr, aber bestimmt nicht viermal so viel wie heute. Weißt du, was ich meine? Also das ist,
Es, du bist ja auch ein Mensch.
Was? Ja, schon. Aber das nennt sich Diminishing Returns. Und das habe nicht nur ich, sondern das haben auch Algorithmen. Also das bedeutet, du musst gucken, wo ist da der Sweet Spot? Ja, wo kriegst du noch genug raus dafür? Und das, was wir ja immer machen, das ist ja was eigentlich cool ist. Und an so einem Zahlenschloss kann man das super gut illustrieren, ist, wir wollen für denjenigen, der die Kombination kennt, den Aufwand nur linear steigen lassen mit der Sicherheit. Also stell dir vor, du hast ein Zahlenschloss an deinem Fahrrad und es hat drei Ziffern. Und du brauchst für jede Zahl, die du einstellst, weil du kennst die Kombination, eine Sekunde. Du brauchst für ein Zahlenschloss mit drei Stellen also drei Sekunden, um es zu öffnen, ja? Oder um es halt wieder zu verriegeln. Mhm. Ein Angreifer, der braucht jetzt aber vielleicht dreimal 500 Sekunden dafür. Kann man nicht so sagen, weil der kann ja, aber naja, ist ja egal. Aber prinzipiell, so das Maß der Sicherheit ist die 500, ne? Das ist der halbe Schlüsselraum. Mhm. Wenn du jetzt dein Schloss upgradest auf ein sechsstelliges Schloss, dann hast du für dich die Zeit verdoppelt. Du brauchst jetzt 6 Sekunden bei jeder Operation. Das ist vielleicht schon ein bisschen ätzend. Ja, keine Ahnung. Vielleicht brauchst du auch 2 Sekunden. Dann wird's, also sechsstellig wäre, glaube ich, schon ein bisschen nervig. Aber der Angreifer, der braucht jetzt plötzlich, eine 500.000 Kombinationen, die er probiert. Also das bedeutet, für dich ist die Komplexität linear gestiegen, von 3 auf 6. Die hat sich nur verdoppelt.
Ja.
Aber für den Angreifer hat sich die Komplexität vervielfacht, exponentiell vergrößert, nämlich von 10 hoch 3 auf 10 hoch 6, beziehungsweise jeweils die Hälfte im Mittel beim Durchprobieren. Ja. Und das ist das Coole daran. Und jetzt gibt es natürlich aber irgendwo einen Punkt, wo auch für dich, warum mache ich nicht RSA mit 1.000.000 Bit oder so,
Ja, oder mein Fahrradschloss.
Ja, genau, klar kannst du dir dein Fahrradschloss mit 10.000 Stellen da hin machen, aber dann wird es halt schon ätzend und dann gehst du lieber zu Fuß, weil du sagst, okay, gut, das macht keinen Spaß, da habe ich jetzt, nee, das mache ich nicht.
Aber ist es dann auch bei den Algorithmen so, dass die auf eine bestimmte Größe dann optimiert sind? Also sprich, wenn ich jetzt einfach die doppelte Länge dann reingeben würde, dann würden sie nicht linear länger quasi zum Berechnen brauchen, sondern beispielsweise exponentiell oder sowas, Also weißt du, was ich meine? Also mit Sweet Spot ist dann nur gemeint, okay, das, was jetzt zum Beispiel die aktuelle Rechenleistung anbelangt und so weiter, also dass die auf unsere heutigen Computer optimiert sind und dass das schon so passt, dass man sagt, ja, Pi mal Daumen, das ist so und so recht gut. Oder hat das auch was mit dem Algorithmus selber zu tun?
Das hat definitiv mit dem Algorithmus zu tun. Und da muss man auch dazu sagen, die Algorithmen, die wir heute verwenden, die sind brutal optimiert. Also eine Sache, die ich, glaube ich, auch schon in Folge 1 gesagt habe, ist, es ist super einfach, einen Algorithmus zu bauen, der sicher ist. Und es ist auch super einfach, einen Algorithmus zu bauen, der gut performt. Und die Kunst ist halt, einen Algorithmus zu bauen, der sicher ist und gleichzeitig gut performt. Und wenn du dir anguckst, welche Algorithmen wir heute verwenden, also zum Beispiel den AES, dann wirst du sehen, der ist so hart optimiert, da kannst du nichts mehr wegnehmen. Und der ist nicht nur auf unsere Hardware optimiert, also das bedeutet, der nutzt alle Möglichkeiten aus, die so gängige Hardware eben anbietet, für zum Beispiel sogenannte superskalare Operationen, also Operationen, die gleichzeitig vom Prozessor ausgeführt werden, in einem Rutsch, damit es möglichst schnell geht. Aber auch dieser AES 256, also der aktuell beste AES-Kandidat, der braucht nur ungefähr 50% länger als der AES 128. Weil einfach, also stimmt nicht ganz, was ich sage, vereinfacht, aber die Anzahl der sogenannten Runden, die da intern durchlaufen wird, die steigt nur linear an und die ist nicht mal doppelt so groß, sondern die ist nur geringfügig erhöht. Ich glaube, der AES 128 hat 10 Runden und der AES 256 hat 14 Runden, aber nagel mich nicht drauf fest, ich habe es nicht nachgeguckt jetzt.
Okay, verstanden.
Wie viel ist denn 4096 Bit als Zahl, als Dezimalzahl dargestellt, wenn ich das auf so ein DIN A4 Dokument paste mit 12 Punkt Font? Wie lang wäre die denn, glaubst du? Gott. Das ist schon die Quizfrage 0. Foreshadowing.
Also 4096 Zeichen.
4096 Bit.
Ja gut, also ich 1001 so, und so weiter schreibe ich auf ein DIN A4 Blatt.
Ja, das
oder was?
Oder also als Dezimalzahl,
Ah, damit hast du mich.
Aber wie viel wären 4096 Ziffern? Wie viel wäre das dann?
Ja, das kriegt man locker auf. Warte mal, mit 12-Punkt-Schrift, lass mich kurz überlegen, lass mich kurz schätzen, bei 30 Zeichen pro Zeile und also bei 12 Punkt und 100 Zeilen, dann kriegen wir es nicht auf ein DIN-A4-Blatt. Ich glaube, es ist total verschätzt. Nee, 100 Zeilen kriegt man nicht auf ein DIN-A4-Blatt.
Quatsch. Also ich kann das ja,
60.
Ich habe es ja einfach ausprobiert, weil ich es überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht ausreden.
Vielen Dank.
Also Dezimal, ich habe es nur dezimal ausprobiert. Dezimal ist es eigentlich nur so eine Drittel DIN A4-Seite, aber so ein Drittel ist voll. Das ist eigentlich gar nicht so viel, aha, ne?
Nee.
Das ist gar nicht so viel, wie man denkt. Aber das ist eine riesige Zahl. Also auch wenn die jetzt nur so eine Drittelseite groß ist, mal um es ins Verhältnis zu setzen, ja, also 4096 Bit, das ist so unfassbar viel. Wenn wir uns angucken, wie viele Protonen gibt es im Universum, ja, dann sind es...
Ah, konntest du nicht Atome nehmen?
nee, weil ich habe das nachgeschaut und da stand Protonen. Okay. Wenn ich da jetzt Atome drauf mache, dann kriegen wir lauter Hate-Mail von den Physikern. Und das kann ich nicht, bitte. Das kann ich nicht, ich habe das einfach so übernommen. Aber wenn wir uns das angucken, dann sind es 10 hoch 89 und das sind ungefähr 296 Bit. Also 300 Bit Protonen im Universum haben wir. Pi mal Daumen jetzt. Und wenn du jetzt rechnest, jedes einzelne Bit mehr ist jeweils die doppelte Menge, ne? Wenn, bis du von 300 auf 4000 kommst, da hast du einige Verdopplungen gemacht.
Ja, okay, das ist krass, ja.
Das ist schon ganz schön krass, gell?
Aber trotzdem knackbar. Vielleicht eines Tages. Dazu die Folge.
Also, nee, okay. Ja, mit, sag ich mal, mit klassischen Systemen, ja, mit all dem, was wir jetzt wissen, so nicht. Ja, also entweder wir haben voll die falschen Ansätze, ja, gut, wir haben halt auch noch keinen Quantencomputer, aber da haben wir ja auch uns schon mit einer Folge drüber unterhalten, über Shor's Algorithmus und so weiter, aber mit dem, was wir heute wissen, nicht. Und rohes Ausprobieren geht da halt einfach auch nicht mehr. Was sein kann, ist natürlich, also es ist ja nicht bewiesen, dass das Faktorisierungsproblem tatsächlich NP-hart ist. Also, dass das Faktorisierungsproblem tatsächlich exponentielle Komplexität hat. Das wissen wir nicht. Da gehen wir davon aus, weil da haben sich seit tausenden von Jahren die schlauesten Mathematiker damit beschäftigt und da ist noch keinem was Besseres eingefallen dazu. Aber das heißt ja nicht, dass die das nicht alle übersehen haben. Ja? Und vielleicht setzt sich einer von uns morgen hin und bam, Lösung da. Und dann sagen wir, hä, das war aber easy. Und holt uns die Fields-Medaille ab und so. Und dann wie viel Geld kriegt man da?
Das weiß ich nicht, aber hoffentlich wird es in Bit ausgegeben.
Ja, hoffentlich. Ich hätte gerne 300 Bit Geld.
Ja, okay, also das Beeindruckende ist tatsächlich, jetzt hast du mich auch, eben diese Zahl, die auf ein Drittel von der DIN A4-Seite passt, aber so enorm groß, in der so enorm viel drinsteckt, was die Wahrscheinlichkeit anbelangt, das Ding zu knacken. Ja. Aber ist es jetzt ein richtiger Schluss von mir, dass die Wahrscheinlichkeit dann sowas, wenn man es per Brute Force knacken will, dann bei 1 zu 2 hoch 2048 liegen würde? Oder habe ich deine Erklärung vorher falsch verstanden?
Nee, also bei RSA, bei dem Faktorisierungsproblem, wie gesagt, also 4096 Bit große Moduli, die haben eben ein Sicherheitsniveau, also wenn wir jetzt das allgemeine Zahlensieb annehmen, von 156 Bit. Also es bedeutet, du müsstest 2 hoch 155 durchgehen. Immer eins weniger ist die Hälfte und du musst die Hälfte durchgehen. Also 155, 2 hoch 155 Möglichkeiten. Das ist aber trotzdem unfassbar viel. Also das ist viel, viel mehr als die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel dieses Eingangsbeispiels hier. Und dieses Durchprobieren auch, es gibt einen anderen Grund, den ich ganz spannend finde, warum das eigentlich nicht geht. Und der geht viel mehr in die Physik rein. Und jetzt erzähle ich wahrscheinlich einfach nur noch Halbwahrheiten. Also ich freue mich schon auf die Hate-Mails von den Physikern. Aber es gibt das sogenannte Landauer-Prinzip. Kennst du das?
Das habe ich schon mal gehört. Und jetzt, nein, ich kenne es nicht. Ich habe es gehört. Den Namen habe ich schon mal gehört.
Ja, ich glaube es dir. Das Landauer-Prinzip ist ganz spannend. Das sagt nämlich, das Kippen von so einem Bit in einem Computer, das braucht ein Mindestmaß an Energie. Und zwar ist es die Energie nicht elektrisch oder magnetisch oder wie auch immer du das darstellst, dieses Bit, sondern die reine Energie des Informationsgehalts, der sich da ändert. Das ist voll abgefahren.
Okay. Ja, ich nehme das jetzt mal so hin.
Ja, pass auf, können wir noch ein bisschen in die Quantenmechanik abdriften, weil ich das nämlich mega spannend finde. Also, das bedeutet, so ein Bit zu ändern, das kostet dich so eine ganz, 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 ganz winzige Menge an Energie, die aber, wenn du die multiplizierst mit so riesigen Zahlen, ja, trotzdem so unfassbar groß wird, dass, keine Ahnung, alle Kernreaktoren der Welt, die einen Supercomputer versorgen würden, ja, zusammengerechnet, das halt auch trotzdem nie hinkriegen würden, ja. Also allein nur um den Informationsgehalt von diesen Bitkippern quasi hinzukriegen.
Aber jetzt sprichst du wieder von elektrischer Energie. Jetzt hast du gerade gesagt, alle Atomkraftwerke der Welt und so weiter. Das heißt also doch elektrische Energie.
Wenn wir davon ausgehen, dass ein idealer Computer gar keinen Strom verbraucht, aber nur der Strom dafür aufgewendet wird, quasi diesen Informationsgehalt zu quasi verplempern, dann wäre das. Aber in der Praxis natürlich ist ein absurd viel größeres Maß an Energie, wird dafür verwendet, tatsächlich einen Computer zu betreiben, also elektrisch. Das stimmt natürlich schon, ja. Mhm. Und das ist irgendwie auch ganz cool, das ist auch ganz eng verwoben mit Maxwell's Dämon. Kennst du den?
Nee.
Maxwell's Dämon ist ein Gedankenexperiment von Maxwell. Damals in den 1870 oder so hat er sich das überlegt. Und das finde ich total spannend. Also es gibt ja einen Grund, warum dein Kühlschrank zum Beispiel Energie braucht. Der trennt ja im Endeffekt eine heiße Seite von einer kalten Seite. Im Inneren ist dein Kühlschrank kalt. Außen ist es warm. Und eigentlich braucht er ja keine Energie, ja, könnte man meinen, weil der transportiert ja nur Teilchen, ne? Und aus der Physik wissen wir ja, so zum Beispiel Transport, so ein Zug auf einer Schiene, der braucht ja auch keine Energie, weil der wird nicht höher und nicht niedriger, ja, so ein idealer Zug auf einer Schiene, der kann sich in der Horizontalen beliebig bewegen, ohne Reibung jetzt.
Im Vakuum.
Im Vakuum Reibung, natürlich. Ja. In der Physik ist ja alles im Vakuum. Unsere Kühlschränke natürlich auch. Aber, also was ich jetzt meine ist, diese Wärmepumpe, die da ja läuft, die trennt ja nur im Endeffekt warme und eine kalte Seite. Und warum braucht die eigentlich dann Strom? Weil du könntest dir ja vorstellen, und das ist jetzt eben genau Maxwell's Dämon, du hast so einen ganz mini, mini, mini kleinen Dämon, ja, und der sitzt in so einem Türchen und die Tür, die separiert zwei Kammern voneinander. Ja? Und in der einen Kammer sind zum Beispiel, ich sage jetzt mal, lauwarme Teilchen und in der anderen sind auch lauwarme Teilchen. Temperatur ist ja nur im Endeffekt so ein Mittelmaß über kinetische Energie von Teilchen. Ja? Also wie schnell sind die zum Beispiel. Und jetzt alle heilige Zeit kommt so ein Teilchen vorbei an der Tür und der Dämon kann sich dann entscheiden, macht er die Tür auf und lässt das Teilchen durch in die andere Kammer oder macht er die zu. Und dann wäre es ja möglich, ne, dieses Klappe auf, Klappe zu. In Summe braucht das ja auch keine Energie, ja, weil dieselbe Energie, die man, um so eine Klappe hochzuheben, benötigt, die kriegt man ja wieder raus, wenn man die Klappe wieder runterfallen lässt. Das ist ja in der Physik so. Dann jetzt könnte der Dämon einfach gucken, kommt dann ein ganz schnelles Teilchen, das von Kammer A nach Kammer B will, dann lässt das durch. Kommt ein langsames Teilchen, das von Kammer A nach Kammer B wird, dann lässt das nicht durch. Und in die andere Richtung eben auch so, sodass der im Endeffekt in der einen Kammer dann plötzlich die ganzen langsamen, die ganzen kalten Teilchen hat und in der anderen Kammer die ganzen schnellen, die ganzen heißen Teilchen.
Durch keine Arbeit.
Durch keine Arbeit, ganz genau. Und das ist nämlich genau das Paradoxon. Das kann nicht sein. Das kann es nicht geben. Du kannst nicht plötzlich im Endeffekt, und das ist Entropie, um die es hier geht, gegen diesen Strom der Entropie arbeiten, ohne dass du Energie dafür verbrauchen musst. Und das ist genau der Punkt, wo im Endeffekt das Landauer-Prinzip reinkommt. Also die Energie, die braucht der Dämon allein für diese Information quasi, was ist quasi das Teilchen, diese Entscheidung, die er da treffen muss. Und dann ergibt das alles wieder einen Sinn. Also ich finde es voll spannend auf jeden Fall, keine Ahnung.
Das ist total spannend. Ja, okay, verstanden. Krass. Okay.
Also ich frage mich immer, wie die da drauf gekommen sind. Die sind echt, also manche, das ist ja echt schon bewundernswert, auf was für Ideen manche Menschen kommen. Ja.
Die hatten keine Smartphones, die hatten Zeit, die sind rausgegangen und
haben die nicht den ganzen Tag auf Twitter verbracht und so. Ja, wenn Maxwell getwittert hätte, dann hätten wir heute auch nicht die Maxwell'schen Gesetze, sondern nur ein bisschen Flamewar und so. Ja, aber was, also im Endeffekt, womit das ganz eng verwoben ist, sind ja auch Zufallszahlen, ja. Das ist, glaube ich, sogar ein Thema, das wir eigens auf der Liste haben als eigenes Thema.
Zufall ist tatsächlich, glaube ich, ein eigenes Thema noch, ja. Alles klar, ganz schön komplex. Ich versuche es in meinen Worten zusammenzufassen, Johannes. Das Landauer-Prinzip gibt uns eine untere Schranke dafür vor, also eine untere Schranke, unter die wir nicht runterkommen, um diese Berechnung durchzuführen. Richtig?
Genau. Also selbst auf dem effizientesten Computer bräuchtest du diese Energie, ja, allein weil es die reine Informationsenergie ist.
Und deswegen sagen wir, die Wahrscheinlichkeit, dass es halt auch mit super tollen Computern geknackt werden kann, darunter geht es einfach nicht, ja? Also unter diese Schranke.
Unter dieser Energiemenge geht's nicht. Und deswegen ist der Ansatz einfach Nonsens. Ja, für so große Zahlen wie die, von denen wir reden, ist es einfach nicht möglich. Da haben wir nicht genug Energie auf der Erde komplett und mit der Sonne. Wenn wir alles Öl verbrennen und alles Uran verbrennen und die ganze Sonne aussaugen, dann reicht's halt immer noch nicht.
Immer noch?
Nee. Also habe ich jetzt tatsächlich nicht ausgerechnet. Kann ich in der nächsten Folge nachreichen. Aber ich denke nicht, nee.
Wow. Ganz schön sicher.
Ja, ganz schön sicher. Ich habe noch ein Quiz für dich, Reinhold.
Ich dachte, am Anfang kam schon der Quiz.
Das war ja die Frage 0.
Okay. Ach du Schande.
In Bit ausgedrückt. Wie viele Wassermoleküle haben alle Ozeane unserer Erde?
Da würde ich mal sagen, wenn ich vorher gut aufgepasst habe. In Bit ausgedrückt 41.
Nee, es sind schon mehr.
Darf ich nochmal?
Ja.
67. Nee, weiter traue ich mich nicht.
2 hoch 165. Also 165 Bit sind es.
Ja. Ja.
Das sind schon ganz schön viele Wasserteilchen. Also ja, ich hoffe, meine Berechnung stimmt. Es sind angeblich... Ich habe mich da auf irgend so eine schäbige Seite verlassen, die gesagt, es sind 1332 Milliarden Kubikkilometer Wasser.
Mhm.
Und das sind ganz schön viel. Und dann habe ich da so rumgerechnet und dann bin ich da drauf gekommen. Aber was interessant ist, ne, das ist so eine Sicherheit von so einem schon sehr guten Passwort. Ja, also 160 Bit, mhm, Sicherheit. Würde ich sagen, das ist entspricht einem sehr, sehr guten Passwort. Da ist dann also die Wahrscheinlichkeit, dieses Passwort zufällig zu raten, eben genauso, wie wenn du aus allen Ozeanen der Erde das richtige Wassermolekül rausfischt.
Da schwimmt man eine Weile, ja.
Ist gar nicht so wahrscheinlich, gell?
Ah.
Die zweite Frage.
Okay, Frage Nummer 2.
Zweite Frage.
Da werde ich besser. Jetzt geht's los.
Die Frage, die erwartest du auch schon, also die kannst du beantworten, weil die habe ich dir ja in Folge 2 schon prophezeit. Was war denn dieses Passwort aus den 4 Worten, das du dir in Folge 2 gemerkt hast, wo du dir die Geschichte dazu ausgedacht hast?
Nein. Oje. Das war irgendwas vor der Tür, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Oh, es ist unangenehm. Weil ich seither nicht mehr dran gedacht habe. Ich glaube, mein Problem ist, also die Technik ist super, aber ich habe seither nicht mehr dran gedacht. Und das bleibt nicht einfach mal so sitzen.
Also du hörst unseren Podcast also nicht in der Freizeit, schließe ich da draus.
Nee, ich will nicht, dass das auf unsere enorm großen Einschaltquoten draufgezählt wird.
Also ich kann es dir aber sagen, es war, ich wusste auch nur noch ein Wort. Ich wusste aber Zinn noch. Zinn, Wasser, Ziege, ja. Haustür war es.
Ach, schau mal. Und die Tür?
Ja, die Tür wusstest du noch.
Wusste genau. Ich auch noch.
Mhm. Und dann habe ich nachgeguckt, also wenn man dieses System jetzt verwenden würde und alle Worte des Duden nehmen würde und 4 Worte draus zufällig wählt und da ein Passwort draus macht, wie viel Bit Sicherheit hätte dann dieses Passwort? Ich kann dir auch noch, wenn es dir was hilft, verraten, wie viele Worte im Duden sind ungefähr.
Nein, das will ich schätzen. Und zwar, ich glaube, im Duden sind 60.000 Wörter. Zu viel?
Nee, zu wenig.
Nein, ja. Echt? 80.000. 100.000?
148.000 sind's.
Ei, Karma.
Und jetzt 4 Worte aus diesen 148.000. Wie viel Bit sind es? Wenn ich 4 Worte da zufällig wähle und die aneinander pappe, wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt's im Endeffekt?
Wir haben jetzt 9:30. Ich krieg's nicht hin.
Das sind knapp 60 Bit. Das sind 69 Bit. Ungefähr. Aber... Also das, was spannend ist, ne, ist diese ganzen Zahlen, diese ganzen Bit-Zahlen, die sind halt alle handhabbar, ne? Das sind alles Zahlen, die sind so im Bereich ja maximal 1000 und so. Und damit können wir im Endeffekt alles ausdrücken. Das ist das, was es so charmant macht und so cool und warum große Zahlen schön handhabbar werden durch diese schöne Bit-Notation.
Jetzt musst du nochmal erklären, wie du da hinkommst.
148.000 hoch 4 und davon den Logarithmus Duales.
Ja, okay. Und du wolltest gerade, dass ich das im Kopf ausrechne?
Ja, klar. Ich gehe davon aus, dass du den Logarithmus zu Basis 2 im Kopf ausrechnen kannst.
Wenn man das jetzt sehen könnte, ich bin rot und schwitz.
Ja, zum Glück. Normalerweise falle ich ja nur bei deinen Quizzes durch.
Also das heißt, ich habe im Grunde alle drei Fragen im Prinzip recht gut beantwortet, oder?
Plus
also,
minus 200 Bit, ja.
Ja. Gut, okay.
Sehr schön, ja. Ja, was denkst du, Reinhold? Haben wir jetzt unsere Zuhörer super gelangweilt mit großen Zahlen und müssen es im Giftschrank verschwinden lassen?
Das ist keine Folge für einen Giftschrank. Das ist eine Folge, die wir auf jeden Fall rausbringen. Ich habe echt jede Menge gelernt. Es kamen so ein paar Begriffe vor, die ich mal gehört habe und mich wieder daran erinnert habe. Aber du hast es nochmal erklärt und ich fand es total spannend.
Das freut mich. Mal gucken, ob unsere Hörer das genauso sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Kommentare.
Ich bin auch sehr gespannt. Gern an mail@cybersecurityentschlüsselt.de schicken. Damit schließen wir die heutige Folge.
Genau.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Dir auch, Reinhold. Mach's gut.
Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.